Herzlich willkommen bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind zurück, genauso wie Leon Goretzka in der Nationalmannschaft. Das natürlich später auch noch Thema und das alles werde ich besprechen mit meinem kongenialen Partner Moritz. Schön, dass du wieder mal mit dabei bist.
Ja, ich habe mir wieder mal was in meinem Terminkalender frei schaufeln können, Anton, um diese Folge mit dir zu machen. Ich freue mich sehr drauf. Die Nationalmannschaft hast du schon angesprochen, freut mich auch drauf, darüber mal wieder reden zu können. Mit, du hast es schon gespoilert, Leon Goretzka im Aufgebot. Sehr spannend, aber lass uns erst nochmal auf das Bundesliga-Wochenende schauen in unserer, ja, altbekannten ersten Kategorie, die Spieltagssieger und Verlierer.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und mein erster Sieger, der kommt ziemlich weit unten aus der Tabelle und das sind die Heidenheimer. Die musste ich hier an erster Stelle nehmen, denn was die sich da für ja einfach nochmal Luft gemacht haben mit diesem Sieg gegen Holstein Kiel zu Hause 3:1, es war wirklich ein verdienter Sieg, es war eine tolle Leistung dieser Mannschaft und da hat man mal so richtig gesehen, gerade ich musste auch an uns denken, wir haben ja sie ja so ein bisschen abgesprochen fast schon, abgeschrieben in den letzten Wochen. Zumindest haben wir gesagt, okay, vom Vibe, von der ja, Formkurve vielleicht auch, sind die Heidenheimer so ein bisschen die gefährdetsten da unten drin. Und das war dann, finde ich, eine Leistung, die mal so richtig gezeigt hat, wie viel Leben da drin steckt und dass sie dann vielleicht, gut, vielleicht geht es dann nur gegen die Konkurrenten unten, aber dass sie zumindest da auch Spiele gewinnen können. Ich glaube, auch Tsitsipas hat man wieder gesehen, das war eine super Verpflichtung im Winter, der hebt diesen Sturm auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level. Und so, fand ich, war es dann schon spannend zu sehen, wie sie die Kieler, die keinen guten Tag auch hatten, dann echt sehr, sehr klar und souverän besiegt haben. Auch wenn es dann mit einem 1-2 in der, ich glaube, 86. nochmal ein bisschen spannender wurde. Wie sie die dann eben geschlagen haben, war für mich spannend zu sehen und bringt nochmal mehr Spannung in diesen Abstiegskampf, weil eben, ja klar, Kiel im direkten Duell, die Bochumer auch verloren, da nochmal Punkte liegen lassen haben, ob es für diese oder für eine dieser drei Teams für mehr reicht als nur den Relegationsplatz, das denke ich ist eher unwahrscheinlich, kannst du auch gleich mal deine Meinung zu sagen, aber zumindest wer da jetzt direkt absteigt und wer in die Relegation kommt, das ist, finde ich, sehr, sehr offen. Wie siehst du es?
Absolut. Also das war ein Must-Win für Heidenheim. Der letzte Sieg in der Bundesliga, über 2 Monate her. Und jetzt eben trotzdem die rote Laterne da abgeben können an Holstein Kiel im direkten Duell. Und weil du schon angesprochen hast, nehme ich sie einfach mal mit rein. Denn einer meiner Sieger ist der FC St. Pauli. Denn die haben sich quasi Luft gemacht hin zum Relegationsplatz. Und das ist eben genau das Thema. Deswegen passt es hier ganz gut. Heidenheim, Bochum und Kiel da unten drin. Ja gut, wir haben sie teilweise alle schon so ein bisschen abgeschrieben gehabt, dass Bochum zum Beispiel jetzt allein schon auf dieser Position ist, in dieser Position ist, dass sie um die Relegation mitspielen und noch realistische Chancen haben, sogar vielleicht ganz da wegzukommen, ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass da noch Leben drin ist. Aber genauso wie Heidenheim diesen unfassbar wichtigen Sieg eingefahren hat, hat es eben auch St. Pauli geschafft mit dem 1:0 gegen Hoffenheim. Und dadurch jetzt 5 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und wieder rangerückt an Hoffenheim selbst. Das heißt, ja, da ist unten noch Bewegung drin. Grundsätzlich bin ich aber schon auch bei dir, dass es auch wahrscheinlich ist, dass Bochum, Heidenheim und Kiel dann wahrscheinlich um die Relegation spielen werden. Heißt, einer von denen hat noch die Chance, am Ende sich über diese dann zu retten. Ob sie da nochmal hochklettern können? Boah, das ist so verdammt schwierig, weil sie haben uns jetzt ja auch schon oft Lügen gestraft, indem wir gesagt haben, ja, nee, das wird eh nichts werden. Und dann plötzlich kommt da wieder der Sieg und plötzlich sind da wieder die Punkte, ob am grünen Tisch oder auf dem grünen Feld. Deswegen will ich noch nicht ganz sagen, dass diese drei auf jeden Fall die Relegation unter sich ausmachen. Dafür ist jetzt auch schon zu viel hin und her passiert. Es sieht momentan sehr stark danach aus, aber sowohl für Heidenheim, natürlich auch einfach aufgrund der Stimmungslage jetzt endlich mal wieder gezeigt zu haben, sie können ja auch noch gewinnen und sie können auch diese extrem wichtigen Spiele, Das war es nämlich einfach gegen Kiel, dieses direkte Duell, auch noch für sich entscheiden. Da ist noch ein bisschen Leben drin. Das war einfach enorm wichtig. Und genauso wichtig eben, wie ich jetzt schon mit reingeholt habe, die St. Paulianer, die gegen Hoffenheim dann ebenfalls ihren Sieg einfahren konnten. Und das auch nach zuletzt 6 sieglosen Spielen. Das heißt, auch da ist mal wieder ein Erfolgserlebnis zustande gekommen. Im Abstiegskampf, da ist eine ganze Menge drin. Also ja, natürlich sind es schon so die, ich sag jetzt mal, Mannschaften, die seit längerem jetzt einfach da unten stehen. Klar, die sind jetzt immer noch da, aber da ist immer mal wieder ein bisschen Bewegung drin, nach oben oder nach unten. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Ich traue mich inzwischen schon fast gar nicht mehr, wirkliche Prognosen abzugeben.
Ja, absolut. Also ich glaube, die St. Paulianer, die du gerade angesprochen hast, die sind eigentlich für mich ein bisschen zu stabil, aber sie gerade eben diese eher ungefährliche Offensive ist natürlich immer dann auch quasi ein Faktor, der dich vielleicht eben da nochmal reinbringen kann, zumindest der verhindert, dass du regelmäßig Spiele gewinnst. Und die Hoffenheimer, zu denen komme ich später noch, bei denen, aus denen wird man ja auch überhaupt nicht schlau, also da kann theoretisch auch noch in alle Richtungen was passieren, von daher hast du vielleicht recht, halten wir vielleicht eher mal die Füße still, es sei denn, wir wollen vielleicht den Abstiegskampf noch spannender machen. Vielleicht müssen wir ja sagen, die können nicht mehr, die steigen sich ab, die sind alle abgeschrieben und dann plötzlich fangen die an zu punkten. Vielleicht ist es das, was es braucht, aber ja, so fürs Erste ist da erstmal wieder ein bisschen mehr Spannung drin.
Das Robin-Hack-Oscar-Syndrom, damit da noch ein bisschen Bewegung reinkommt.
Oh ja.
Ja, mein nächster Spieltagssieger, ich wollte natürlich eigentlich mit ihm anfangen, aber du kamst mir zuvor mit dem Abstiegskampf, ist natürlich Leroy Sané mit seinem Traumtor gegen Union Berlin. Nein, Spaß beiseite. Es sind die Leverkusener, oder wie so schön bei euch gesagt, Leverkusen mal wieder.
Ich hasse diesen Begriff.
Ja, ich bin auch nicht ganz großer Fan davon. Zum einen, weil es sportlich mal wieder so gelaufen ist, wie es jetzt eben lief. Und zum anderen finde ich ihn jetzt auch nicht so catchy, da ist Vizekusen irgendwie schöner. Aber boah, was war das bitte für ein Wahnsinnsspiel am Sonntagabend? Also das Stuttgart gegen Leverkusen in den letzten Jahren, da weiß man, man schaltet ein und ist für mindestens mal 90 Minuten ultra gut unterhalten. So auch am Sonntagabend. Also da gibt es ja fast gar keine Worte für. Das war so ein wahnsinniges Hin und Her. Und dass Leverkusen das da am Ende wirklich noch dreht, nach 0-2, nach 1-3 und dann wieder in der Nachspielzeit, wieder gegen Stuttgart.
Boah. Wieder Patrick Schick.
Das ist nicht zu glauben. Also ich will da gar nicht sportlich groß analysieren. Natürlich aus Stuttgarter Sicht extrem bitter. Aus Leverkusener Sicht, man hat gesehen, auch Andrich hat das danach nochmal gesagt im Interview, was dieser Sieg und auch die Art und Weise dem ganzen Team bedeutet hat. Da ist, ähnlich wie wir es eben im Abstiegskampf gesagt haben, da ist auch noch richtig Leben drin, nämlich mit dem Blick nach ganz oben. Die Bayern, ich habe es ja eben schon anklingen lassen, trotz überragender Leistung von Leroy Sané, nur mit dem Unentschieden. Das heißt, es sind jetzt nur noch 6 Punkte. Auch deshalb natürlich die Leverkusener hier, mein Spieltagssieger. Es ist fast schon ein bisschen gruselig manchmal, dass jetzt, weil das so häufig jetzt schon bei ihnen passiert ist. Klar, in dieser Saison jetzt nicht häufig wie in der vergangenen Saison. Da war es ja wirklich schon, da konntest du die Uhr nachstellen, dass in der Nachspielzeit dann auf jeden Fall noch irgendwie der Siegtreffer kommt. Jetzt haben sie es wieder gemacht. Und ja, dieses Zeichen, das sie da nochmal gesetzt haben, ist schon bemerkenswert, weil ja, es sind noch 6 Punkte. Alles entspannt aus Bayern-Sicht, würde ich mal behaupten. Aber sie klopfen eben nochmal an. Und das ist auch ja was Positives aus Leverkusener Sicht.
Ja, absolut. Also zum Spiel kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Es war, wie du gesagt hast, einfach war mal wieder ein Spektakel. Beide Teams, die einfach nach vorne spielen, die einfach so viele, nicht nur gute Fußballer haben, sondern einfach auch diese Spielidee ist einfach geil. Also ich finde, dass du einfach auch an einem Stiller zum Beispiel, der den Ball bekommt, sich sofort aufdreht und mit dem nächsten Kontakt irgendwie einen weiten Ball in die Tiefe spielt. Das sind einfach so Nuancen irgendwie, die bei diesen beiden Mannschaften so viel Spaß machen, weil die einfach du merkst auch richtig, die Trainer, die eben dahinter stehen, suchen eben quasi ihren Erfolg in der Offensive und das macht einfach Bock. Ich finde auch die Stuttgarter, zu denen wollen wir später noch ein bisschen mehr kommen, aber die haben fast immer gut ausgesehen in dieser Saison in Top-Spielen. Das auch, finde ich, ein cooles Attribut, was man da irgendwie denen zuschreiben kann, dass sie in so Spielen irgendwie immer da sind. Dann natürlich irgendwie ein bisschen schade, dass sie woanders dann die Punkte liegen lassen, aber das schaffen sie eigentlich immer wieder und ich glaube, sie waren dann einfach K.O. irgendwann und dann fällt natürlich das 3-3 unfassbar bitter mit Stiller, der den da abfälscht. Das muss er nicht zwingend machen, aber ist halt so eine Instinkthandlung gewesen. Und dann war irgendwie klar, dass sie jetzt noch irgendwie 6 Minuten zu überstehen, dass das vielleicht ein bisschen zu lang wird. Ja, und ich glaube, zu den Leverkusen dann noch, ich glaube, dass dieser Jubel und diese Bedeutung und was da alles noch rausgelassen wurde, ich glaube, das war noch mehr dieses nach einer sehr frustrierenden Woche, vor allem natürlich gegen Bremen verloren zu haben, gegen diese Gurkentruppe und dann auch noch in der Champions League ausgeschieden zu sein, dass du danach ein Spiel noch gewinnst, in dem du lange auch mit 2 Toren hinten lagst und lange nicht wie du selbst aussahst, das glaube ich noch ein bisschen mehr, diese Erleichterung und dieses jetzt haben wir es denen doch gezeigt, als wirklich das Meisterschaftsrennen nochmal aufzumachen. Dafür ist mir nämlich noch ein bisschen zu früh, denn du hast gesagt, 6 Punkte, Tordifferenz muss man da auch mit reinzählen. Es sind 25 Tore Unterschied. Die Bayern sind 25 Tore besser. Also das sind eigentlich 7 Punkte, die man da besser sein muss ab jetzt als Leverkusen. Deswegen, das ist schon noch eine ordentliche Hürde. Auf der anderen Seite, ja, musst du natürlich einfach den Druck irgendwie so hoch wie möglich halten, indem du Spiele gewinnst und die Bayern dann vielleicht ausrutschen. Ja, zu den Bayern kommen wir noch, aber für Leverkusen natürlich ein Wahnsinnserfolg, da mal wieder so ein bisschen an die Tradition aus der letzten Saison anzuknüpfen, da in der Nachspielzeit noch die Teams zu brechen. Ja, du hast schon 2 Sieger, dann ziehe ich nach und ja, ich muss es aus dem Weg schaffen. Mein 2. Sieger ist Alassane Plea, der die Bremer eigentlich im Alleingang weggemacht hat am Samstagnachmittag. Beim 4-2, 3 Tore, 1 Assist, hat damit die Bremer zu seinem Lieblingsgegner gemacht, auch ganz interessant. Ich war mir nämlich noch irgendwie sicher, ich habe dann gehört, okay, Lieblingsgegner, Hattrick. Ich konnte mich an noch einen Hattrick erinnern, denn 2019 hat er auch schon mal 3 Dinger gemacht im Weserstadion. Und dann eben jetzt in der Hinrunde noch 1, also es steht bei 7 Toren, sonst hat er noch nicht getroffen gegen die Bremer, aber reicht ja auch. Diese 3 Tore waren schon nicht schlecht, waren alles Tore, ja, haben sie sich schon sehr, sehr blöd angestellt, die Bremer. Auch Zetterer kann da vielleicht den einen oder anderen halten. Und ja, zu den Bremern will ich gar nicht viel sagen. Ich habe so ein bisschen mich dazu entschieden, dass ich diese Mannschaft jetzt mehr oder weniger ignoriere, bis sie mal wieder konstant Fußball spielen. Denn das ist einfach nicht der Fall im Moment. Genau, aber Alassane Plea richtig, richtig stark. Und die Gladbacher generell gefallen mir gut in letzter Zeit. Auch letzte Woche gegen Mainz waren sie nicht schlecht, obwohl sie verloren haben. Und ja, die sind richtig, richtig gut im Geschäft, was Europa angeht.
Allerdings, ich dachte aber auch zunächst, als dann Bremen vor der Pause nochmal zum Ausgleich gekommen ist, dass da vielleicht sogar noch was drin ist. Die Gladbacher dann am Ende einfach, ja, einfach die bessere Mannschaft, muss man so sagen. Aber ohne da jetzt nochmal den Finger in die Wunde legen zu wollen, will ich nochmal über eine Szene sprechen, und zwar die Elfmeterentscheidung vor dem 2-2. Da wurde ja nach VAR-Einsatz entschieden, dass dieser Schubser da innerhalb des Strafraums war. Ich weiß nicht, ob du es gerade auch genau vor Augen hast. Ja, das ist, für mich ist das vielleicht ein Foul, aber doch niemals innerhalb. Das war ja, wenn dann Luftlinie, weil der eine Fuß noch gerade so über die Linie schwebt, oder wie hast du das gesehen? Ich finde, also, dass sich da dann der VAR so einschaltet, äußerst merkwürdig.
Also Ich weiß, was du meinst. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, also es geht ja um den Schubser quasi, es ist ja so ein Rempler, der auch, muss man sagen, völlig willkürlich gepfiffen wird oder nicht gepfiffen wird in der Bundesliga. Also da gab es auch gestern, weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der ersten Hälfte Stuttgart-Leverkusen Demirovic, der da einmal Hinkapier wirklich in die Bande checkt. Da wären die Eishockeytrainer stolz gewesen. Geil, wenn sowas nicht gepfiffen wird. War jetzt auch nicht übertrieben brutal oder so, aber es war auf jeden Fall mehr als diese Elfmeterszene. Aber gut, Und so, ja, kann theoretisch sein, dass der Schubser quasi, wie du sagst, quasi Luftlinie, also wenn man von oben dann runter in den Rasen bohrt, noch über der Linie war. Aber das war schon schmeichelhaft, da finde ich, muss man aber auch sagen, ich finde auch der Gladbacher Elfmeter, der zum 1-0 führt, also ist zwar ein bisschen dumm von Veljkovic, da nochmal so reinzustochern, aber der zieht kein Bein weg oder so, der berührt ihn dann an der Wade, am Standbein und dann lässt sich der Spieler fallen. Also das war, fand ich, auch sehr, sehr wenig für einen Elfmeter. Vielleicht dann so irgendwie ausgleichend. Aber ich habe mich auch gewundert, weil ich war dann gerade auf dem Weg zur Arbeit und lese im Ticker, ja, irgendwie Handspiel wird überprüft, nee, alles gut, kein Elfmeter und plötzlich Elfmeter Bremen. Ja. Und dann hatten sie ja danach eben noch diesen Schubser überprüft. Also war ein bisschen kurios und ja, auch nochmal zu dem, wie du sagst eben, dass man vielleicht denken konnte, da geht noch was. Das ist das, was ich meine im Moment. Weißt du, sie spielen nicht eine halbe Stunde, aber so die ersten 20 Minuten komplett verschlafen, schlecht, liegen 2-0 hinten. Dann fangen sie plötzlich an, richtig gut zu spielen, hatten ja auch vorher noch Aguda aus einem Meter, schießt seinen Ball neben das Tor. Hatten viele, viele Chancen. Dann ein schönes Freistoßtor von Schmid direkt danach, der Elfmeter, 2-2. Dann gehst du so in die Pause, in einem Heimspiel, alle so, geil, jetzt sind wir da. Und dann irgendwie 47. Nee, war nur Spaß, jetzt gewinnen die Gladbacher 4-2. Also wie man so völlig unzuverlässig und einfach auch so wenig gefestigt sein kann, das finde ich irgendwie schockierend. Sich dann so zurückzukämpfen, diese Atmosphäre zu haben, was da los war, als auch Silva diesen Elfer verwandelt hat. Das Stadion hat gebebt und dann gehst du in die Kabine und dann wird ja auch Ole Werner nicht sagen, ja, jetzt leg mal die Füße hoch, Jungs, macht mal ganz entspannt, haben wir im Griff, sondern der findet da sicher die richtigen Worte und dann kommen sie raus und gehen sofort wieder in Rückstand. Das ist für mich irgendwie schwer zu begreifen, gerade auch nach so einem Wahnsinnssieg gegen Leverkusen letzte Woche, aber naja, muss man irgendwie mitleben können.
Ja.
Dann mache ich noch meinen dritten Sieger hinterher und das, Leute, ich wollte schon sagen, spannt die Ohren, aber das sagt man gar nicht. Ne?
Das sagt man was nur sagt in der Zwei-Mann-Mauer.
Was sagt man denn zu den Ohren? Spitzen, richtig, Spitzen. Da war ich schon bei den richtigen Anfangsbuchstaben. Denn der dritte Sieger ist Jes Torup. Jawohl, Junge. Jes Torup. Was ist mit den Augsburgern eigentlich los? Immer noch die beste Defensive in Europas Top 5 liegen. Finn Dahmen, der weiß gar nicht mehr, wie sich's anfühlt. Der kann sich gar nicht mehr, der weiß nicht mehr, wie sein eigenes Tor aussieht, weil er sich nicht mehr nach hinten umdrehen muss.
Ja.
Also unglaublich. Die haben da gegen Wolfsburg mit 1-0 gewonnen. Wie soll es auch anders sein? Ein wirklich mehr oder weniger Abwehrfehler, zumindest eine Unachtsamkeit, die Philipp Tietz dann abschließt und hinten verteidigen sie einfach wirklich wie die Weltmeister. Natürlich ist es schon ein bisschen bieder und haben wir immer wieder gesagt, ist halt schon auch sehr auf die Defensive fokussiert. Aber wenn es halt so funktioniert, okay, dann Hut ab. Der Erfolg gibt einem natürlich immer recht. Und den bringt Jes Torup, muss man auch sagen, konstant eigentlich mit. Also die Augsburger, die hatten mal, glaube ich, am Anfang dieser Saison eine nicht so gute Phase, aber sonst waren sie eigentlich immer sehr, sehr stabil. Und das war ja die letzten Jahre nicht immer so, deswegen macht er da wirklich einen guten Job im Moment. Aber ich glaube einfach, diese ganze Hintermannschaft, generell diese ganze Mannschaft und sowieso Finn Dahmen haben so ein Selbstvertrauen gerade. Da musst du schon wirklich sehr viel machen, um denen irgendwie einen einzuschenken. Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er schon in den Top 10 ist, All-Time der Bundesliga-Torhüter, was die Minuten ohne Gegentor am Stück angeht. Aber er ist auf jeden Fall nah dran, über 600 jetzt, also
ja, das müsste da so langsam reinrücken.
Ja, das ist schon ein Wort.
Ja, und immer noch diese Statistik, auch Wahnsinn. Jetzt sind es 11 Spiele und 8 davon zu 0, die Finn Dahmen gemacht hat. Also, wo soll das noch hingehen? Ja. Nur so als Vergleich zum Beispiel.
Es waren auch nur 3 Gegentore, ne?
In genau, also es ist wirklich
in den 3, in denen sie was verrückt bekommen haben, nur 1 jeweils.
Also zum Beispiel jetzt Robin Zentner hat noch ein Spiel mehr mit einer weißen Weste. Also 9-mal die Null gehalten, hat aber 26 Spiele, der hat nämlich alle gemacht. Ja. Und Finn Dahmen ist da kurz davor, ihn mit weniger als der Hälfte der Spiele quasi schon einzuholen. Das ist komplett verrückt. Ich glaube nicht, dass es das in der Form schon mal so gab. Also das muss doch gefühlt ein Rekord sein, dass da jemand quasi in der Rückrunde ins Tor geworfen wird und dann so eine Serie hinlegt, also davor quasi noch nicht gespielt hat. habe ich jetzt die ganzen Statistikbücher nicht durchforstet, aber das wird mich schon sehr wundern, weil das ist absoluter Wahnsinn. Keine Ahnung, wie Augsburg das momentan macht. Das ist wirklich komplett verrückt. Lustigerweise natürlich auch immer noch ein negatives Torverhältnis.
Ja.
Also immer noch mehr Gegentore gefangen als geschossene Tore. Zumindest aber in den letzten Spielen war das ja, wie wir alle wissen, nicht mehr der Fall. Und jetzt klopfen die da wirklich auch schon wieder ein bisschen in Richtung Europa an. Das ist doch nicht zu fassen, Mann. Wie machen diese Augsburger das? Seit dem Aufstieg, wann war das?
13 oder so.
13, ja. Nein, noch früher irgendwie. 2011 oder 12, sowas, genau, ja. Irgendwie sowas. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Aber immer, gefühlt immer, hat man so ein bisschen den Gedanken, ja, die Augsburger müssen mal gucken, das wird wahrscheinlich auch wieder eng. Und dann spielen sie oftmals auch so eine Hinserie, wo man denkt, ja, also das Jahr ist es dann jetzt, glaube ich, da muss Augsburg wahrscheinlich wieder runter. Und zack, kommt irgendein Switch und sie spielen plötzlich wie eine ausgewechselte Mannschaft, holen Punkte, wo du dachtest, ja, da haben sie nicht den Hauch einer Chance. Und ja, spielen dann manchmal sogar noch, wie jetzt auch wieder, theoretisch um europäische Plätze mit. Das ist ein ganz verrückter Verein. Das ist wirklich so oft schon passiert, dass es nicht mehr, dass man da nicht mehr irgendwie von Glück auch reden kann. Das ist scheinbar die Augsburger DNA. Und jetzt auch noch mit Finn Dahm die Augsburger Defensiv-DNA quasi neu geboren. Ja, ja, ganz verrückt. Muss man einfach den Hut vorziehen. Also Chapeau, Augsburg. Und wenn wir bei Finn Dahm sind, ich habe eigentlich überlegt, für meinen dritten Spieltagssieger, wen nehme ich denn jetzt eigentlich? Nehme ich Marco Rose? Nehme ich einfach RB Leipzig? Oder nehme ich zum Beispiel auch Peter Gulagi? Denn der führt momentan die weiße Westenliste in der Bundesliga an mit 13, also noch 5-mal mehr als Finn Dahm. Klar, hatte wie gesagt auch 14 Spiele mehr. Aber ja, die Leipziger, wenn man sie jetzt mal einfach zusammenfasst, habe ich jetzt als meinen nächsten Spieltagssieger genommen. Denn ja, dieses 2-0 gegen Dortmund, da werden wir auch noch, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Meinetwegen können wir da auch schon meinen ersten Verlierer mit reinnehmen, denn das sind tatsächlich die Dortmunder. Also kombinieren wir das einfach mal so ein bisschen und analysieren mal das Spiel. Weil für Leipzig zum einen absolut wichtiger Sieg, für Marco Rose ein wichtiger Sieg. Gefühlt immer, wenn er so ein bisschen angezählt wird, schafft das dann doch noch, den Turnaround zu schaffen. Wie auch immer. Denn jetzt gerade dieses Spiel gegen Dortmund, das war ja gerade in der zweiten Halbzeit komplett verrückt. Also Leipzig macht zwar früh das 2-0, aber was dann passiert ist, ist ja unfassbar. Also sowas ist ähnlich wie Finn Dahm gefühlt noch nie vorgekommen, so eine Serie, Leistung. Doch, das gab es schon ein paar Mal, da erinnere ich mich auch noch an Bayern-Spiele irgendwie mit 35-1 Torschüsse oder so und am Ende verloren. Ich weiß nicht, ob die da Real-Life-FIFA gespielt haben oder was das dann genau war, aber so ein bisschen hat sich's bei Dortmund gegen Leipzig auf jeden Fall aus Dortmunder Sicht wahrscheinlich auch angefühlt. Leipzig führt 2-0 und plötzlich wacht Dortmund auf und ist sowas von drückend überlegen, hat Chancen im Sekundentakt, trifft 5-mal das Aluminium und hat am Ende trotzdem kein erzieltes Tor. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Irgendwann konnte man es irgendwie selber gar nicht mehr glauben, dass bei Dortmund noch die Null steht. Also das war zum einen Unvermögen, Pech, Peter Gulagi, das Aluminium und, keine Ahnung, die Dortmunder Situation im Generellen, weil, also deswegen natürlich auch mein erster Verlierer, weil die sind am Abgrund gefühlt. 4 Niederlagen jetzt schon in den Spielen unter Kovac in der Bundesliga, Platz 11. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie bewertest du zum einen gerne auch die Situation rund um Marco Rose und RB und dann natürlich auch die Dortmunder Krise?
Ja, ich musste erstmal wieder schmunzeln, als ich am Samstagabend unsere Bundesliga-Highlight-Show gesehen habe bei DAZN und der Titel war irgendwie bei beiden Mannschaften, Dortmund und Leipzig ist Platz 4 in Gefahr. Würde ich auch sagen, dass der ganz schön in Gefahr ist bei Dortmund. Das ganz kurz, Dortmund übrigens genauso weit weg von Platz 4 wie von St. Pauli. Also, ja. Es war absolut kurios. Du hast es gesagt, unfassbar viele Chancen für Dortmund. Man muss auch sagen, auch die Leipziger hatten noch, glaube ich, 3-mal Alu. Also, zweimal mindestens. Da können die auch mehr Tore machen. Gerade so dieser Openda-Chance, der da aus 5 Metern den an die Latte schießt in der ersten Hälfte. die können auch mehr Tore schießen, aber klar, als dann eben Dortmund so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hat, da ging dann wenig mehr bei Leipzig und ja, du, es ist sauschwer, da die Gründe zu finden. Teilweise ist es auch so ein bisschen Unvermögen. Ich muss da immer an diese Pascal Groß-Chance denken, wo Guirassy ihm den Ball zurücklegt in den Rückraum und es ist ja, also nicht mal Elfmeterpunkt und er schießt den mit links, einfach zu viel Rückenlage übers Tor. Das sind so Sachen, wenn da halt ein Stürmer steht, glaube ich, dann macht er den rein. Das ist dann so, aber auch zum Beispiel diese Maxi-Bayer-Chance, super Bewegung und dann schießt er den da an Außenpfosten und wenn er den ja 10 cm, 15 cm weiter innen platziert, dann steht Peter Gulacsi genauso angewurzelt und schaut den Ball nur hinterher und dann geht er halt rein. Da waren auf jeden Fall welche dabei, wo auch einfach Pech mit drin war, aber trotzdem, ich habe gerade nochmal die X-Goals nachgeschaut.
Ja,
Grüße an Thomas Tuchel. 3,11 für die Dortmunder bei mir hier. Das ist natürlich schon ein Brett, da dann kein Tor zu schießen. Ja, bedeutet natürlich, dass Tim Kleindienst wieder eins nach vorne geht im Duell gegen Serhou Guirassy. Ich muss es immer wieder mit reinbringen. Genau, Tim Kleindienst jetzt gleichgezogen mit Omar Marmoush. Also den hat er jetzt auch eingeholt.
Ist ähnlich wie mit Zentner und Darm. Also der eine hat
ja, genau.
Die Hälfte der Spiele, ja. Aber ist immer noch da oben.
Nee, aber trotzdem unfassbar und beschreibt natürlich, wie du es richtig gesagt hast, so ein bisschen die Dortmunder Situation. Es war defensiv zu löchrig in der ersten Hälfte, aber was sollst du dann auch als Trainer machen in der zweiten, wenn sie halt diese ganzen Chancen haben? Also wenn dir jemand einen Highlight-Zusammenschnitt zuschickt und quasi immer im Moment des Abschlusses quasi wegschneidet, dann würdest du sagen, ja krass, voll viele geile Chancen, da machen die doch bestimmt ein paar Tore raus, voll gut rausgespielt. Und so ist es jetzt halt dann, eben stehst du mit leeren Händen da, nicht mal ein Tor gemacht. Da kann man dann, glaube ich, Niko Kovac in dem Aspekt auch nichts vorwerfen, aber trotzdem vorher sich halt so leicht dann diese Gegentore zu fangen ist, also gerade das zweite, sorry, Xavi Simmons spielt eine Ecke über einen kompletten Fünfer drüber und am Ende hinterm zweiten Pfosten steht Openda und kann den direkt nehmen, wieder aufs lange Eck ins Tor. Also sorry, sowas geht wirklich gar nicht. Haben die Leipziger schon öfter so versucht, das ist mir nämlich irgendwie auch aufgefallen, die Leipziger haben schon mehrere Eckentore gemacht, wo der Spieler ihn im Fünfer oder im Strafraum Volley nimmt und trifft. Aber sowas darf dir halt nicht passieren. Also dass jemand den Eckball first time mit dem Fuß spielen kann, da hast du schon was falsch gemacht. Pauschal kann man das so sagen. Und das halt auf dem Niveau dann, dass das zum 2-0 führt direkt nach der Pause, ist bitter. Aber ja, sonst glaube ich ein Spiel, aus dem du halt einfach nicht so viele Lehren ziehen kannst, weil was sollst du anders machen, gerade nach vorne, als so, wie du es da gespielt hast. Da war auf jeden Fall genug dabei für mehrere Tore, aber irgendwie hat es halt nicht gereicht.
Ja, es ist wirklich inzwischen schon erschreckend, sage ich mal, dass sich das immer wieder wiederholt bei den Dortmundern. Man hat ja schon seit Monaten, spricht man irgendwie so darüber, die zwei Gesichter der Dortmunder. Ne, dieses eine, zum Beispiel in der ersten Halbzeit vor allem, gar nicht richtig auf dem Feld, machen nichts. Und in der zweiten Halbzeit spielen sie fast schon die Sterne vom Himmel, nur das Tor fehlt am Ende, aber spielen halt richtig, richtig gut. Und das ist jetzt in so vielen Spielen schon passiert, dass sie eine Halbzeit gut spielen und eine Halbzeit komplett schlecht. Und das verstehe ich nicht. Also da kann ja auch irgendwie, kannst du mir nicht erzählen, da kann ja auch ein Trainer dann irgendwann nichts mehr dafür, da kann machst du die Aufstellung oder die Personalien, kannst du da ändern, wie du willst, aber es passiert ja immer und immer wieder. Und dafür habe ich überhaupt gar keine Antwort. Und das ist natürlich auch einfach was einer Mannschaft, die die Ansprüche von Dortmund hat, nicht passieren darf. Da willst du immer so spielen, wie es jetzt zum Beispiel in der zweiten Halbzeit war. 25 Torschüsse, das sind fast so viele, wie sie Punkte haben in der Bundesliga. Also noch nicht ganz, aber daraus dann kein Tor zu machen. Jetzt hat Nico Schlotterbeck ja auch gesagt, vielleicht ist es mal ganz gut, jetzt die Länderspielpause zu haben, sich mal anderthalb Wochen nicht zu sehen hier in Dortmund, damit da mal irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen Abstand gewonnen werden kann. Es ist nicht mehr zu erklären in meinen Augen. Also du hast es auch gesagt, wenn du dir solche Chancen erspielst und am Ende kein Tor machst, was willst du sagen? Der Trainer ist schuld? So? Keine Ahnung. Also das geht ja dann auch nicht mehr. Ganz, ganz merkwürdig, was da bei Dortmund los ist und natürlich ja, die nächsten Wochen werden nicht gerade einfacher. Klar, jetzt ist da nochmal Mainz und Freiburg und dann geht's los. Barca, ja. Bayern, Barca.
Mainz und Freiburg im Moment auch eben, keine
also gegen Mainz ist Dortmund am nächsten Spieltag, auch wenn sie zu Hause spielen, ist Außenseiter. Also das muss man so klar sagen. Und Freiburg ist top in Form, auch schon jetzt länger nicht mehr verloren. Das wird nicht einfach, aber Dortmund braucht genau da dringend, dringend Punkte, um noch im Ansatz so ein bisschen an die Saisonziele glauben zu können und vor allem natürlich auch, um gut gelaunt ins Spiel gegen Barca und die Bayern zu gehen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie Dortmund dann in gut zwei Wochen aus der Länderspielpause wieder zurückkommen wird.
Absolut. Ich mache mal weiter mit meinem ersten Verlierer. Müssen wir nicht lang drüber reden, aber das sind für mich die Eintracht Frankfurt Ultras. Denn ja, die haben es geschafft, das Spiel bzw. den Anpfiff in Bochum um 50 Minuten zu verzögern. Das hatten wir in der Vergangenheit bei Bochum schon ein paar Mal. Ist, glaube ich, das älteste Stadion der Liga. Und der Grund eben für diese Verzögerung waren, haben sich ja die meisten von euch mitbekommen, ja, Fanbanner, Teile der Choreo, die ein Rettungs- oder Fluchttor irgendwie verdeckt haben. Das gibt es in Bochum, wie gesagt, häufiger. Das hat da mit dem Bau des Stadions oder der Art quasi zu tun. Trotzdem haben auch die Bochumer nach dem Spiel gesagt, werden alle Gäste-Fans oder Gäste-Teams quasi immer ausführlich informiert vorher, dass das eben wichtig ist und dass man darauf achten muss. Und ganz viele dieser Banner waren ja überhaupt kein Problem. Die waren kein Thema, die konnten da hängen, wie sie wollten. Nur ein paar haben eben dieses Rettungstor verdeckt. Und dass man als Ultra-Gruppierung das nicht versteht. Und dann gab es auch ewig Diskussionen. Sogar Markus Krösche ist dann da in die Kurve gegangen und hat versucht, irgendwie rauszufinden, warum man die nicht einfach abhängen kann. Und die Reaktion oder die Konsequenz, die Ultras am Ende gezogen haben, war dann, alle Banner abzuhängen und abzuziehen, die Mannschaft nicht mehr zu unterstützen. Und sowas kann ich einfach nicht verstehen. Ich bin absolut 0,0 Gegner von Ultras. Ich finde, die kommen ganz, ganz häufig pauschal viel zu schlecht weg. Es gibt sehr viele, gerade so Alteingesessene aus unserer Branche, die sehr so, ja, die sind alles nur Hooligans und Vollidioten und die haben nicht das beste Interesse des Vereins im Sinn. Das sehe ich überhaupt nicht so. Aber genau so Situationen geben dem dann halt irgendwie Feuer und sagen dann, okay, oder lassen dich dann auch fragen, wie ist das noch quasi, der Verein steht über allem oder der Vereinssupport steht über allem. Also wie kann es sein, dass du zum einen das nicht raffst, zum anderen auch nicht checkst, dass so ein Fluchttor nun mal was Wichtiges ist. Es geht jetzt hier nicht darum, dass hier der Vonovia Sponsorbanner überdeckt wurde, sondern es geht hier um am Ende vielleicht Leben und Tod. Stadionkatastrophen gab es schon lange nicht mehr, aber hat es schon gegeben. Diese Fluchttore haben ihre Wichtigkeit und dann eben zu sagen, jetzt gehen wir komplett, weil wir fühlen uns aus irgendeinem Grund komplett benachteiligt oder in irgendeiner Opferrolle und sind dann, deswegen ist dann uns dieser Stolz vielleicht auch wichtiger, als die Mannschaft zu unterstützen in einem wirklich schwierigen, sehr offenen Auswärtsspiel in Bochum, finde ich sehr enttäuschend und sehr schwach und da kann mir dann auch keiner erklären, dass das irgendwie wichtiger war, als die Mannschaft zu unterstützen, denn es ging hier nicht darum, den Frankfurtern irgendwie zu verbieten, ihre Banner aufzuhängen und die Mannschaft zu supporten, sondern es ging einfach nur um diese paar einzelnen Banner, die da diese Fluchttore verdeckt haben und sowas kann ich dann einfach 0,0 nachvollziehen und wie gesagt, hat dann für mich auch nicht den Vereinssupport an erster Stelle, sondern eben andere Sachen und ja, dann ist die Absicht vielleicht nicht die richtige.
Extrem infantiles Verhalten einfach, also ja. Das Blöde ist ja auch noch, das war ja ihr eigenes Fluchttor. Also es war so, hey Leute, bitte nehmt das mal weg, wir wollen nicht, dass ihr euch unnötig in Gefahr begebt. Was soll das? Wieso wollt ihr uns das wegnehmen? Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause, will ich nicht mehr. Also ja. Wie kann man denn, das ist doch so bescheuert. Peinlich. Das ist peinlich, das ist bescheuert, das ist einfach nur dumm, so kann man sagen, weil da quasi sollte denen geholfen werden. Sie wissen, du hast es erklärt, in Bochum ist das nun mal so. Dann nimm halt dieses eine Banner ab oder schiebst da ein bisschen rüber oder was auch immer. Und noch blöder ist ja, die gegangen sind, haben ein tolles Spiel ihrer Eintracht verpasst. Einen wichtigen Sieg. Ja. Also den Sonntag kriegen sie nicht mehr wieder, sage ich mal. Klar, jetzt Frankfurt-Bochum ist zum Glück nicht so eine Strecke. Kann man mal machen. Aber ja, du hast es alles richtig gesagt. Deswegen einfach nur noch mal von meiner Seite auch. Komplett, komplett bescheuerte Aktion.
Ja, vor allem, wenn man so ein bisschen Ultragruppen kennt oder wie die funktionieren, wie die arbeiten, dann weiß man auch, das sind eben nicht irgendwelche hirnlosen Vollidioten. Das sind sehr krass gut organisierte Gruppen. Da gibt es extrem viel einfach zu organisieren, auch Hierarchien in der Regel. Die wissen Bescheid, die wissen vorher, wie gesagt, die werden informiert, aber die kennen gefühlt auch so diese ganzen Stadien und wo sie hingehen und wie das alles dort läuft. Das heißt, das ist für mich auch schwer zu glauben, dass man eben nicht bewusst die da zumindest oder zumindest in Kauf genommen hat, diese Dinger da hinzuhängen und zu sagen, ja, machen wir jetzt trotzdem. Also das sind Sachen, die wussten die vorher und haben es dann eben trotzdem gemacht. Und wie du sagst, dann so kindisch zu reagieren, ist schon ganz schön peinlich.
Ja.
Ja, ganz schön peinlich ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn die Hoffenheimer sind mein nächster Verlierer. Die sind ja am Freitagabend in St. Pauli untergegangen, so wie man eben bei St. Pauli untergehen kann. Mit Nummer 0-1, aber wenn man sich die X-Goals anschaut, dann ist das schon sehr, sehr deutlich. Also ich glaube knapp 2 bei St. Pauli und 0,1, 0,2 bei den Hoffenheimern. Also schon sehr, sehr deutlich, gerade für eine Mannschaft. Ich habe es jetzt nochmal hier vor mir, 2,01 zu 0,17. Also das ist schon extrem deutlich, gerade eben, wie gesagt, bei einer Mannschaft wie St. Pauli. Die Hoffenheimer nicht einmal aufs gegnerische Tor geschossen. Und da ist dann wieder, wir haben vorhin schon über den Abstiegskampf geredet, da frage ich mich dann wieder, was ist da los? Also die Hoffenheimer hatten in den letzten Wochen immer mal wieder auch Leistungen, die ja zumindest inspiriert haben, die gezeigt haben, okay, die sind eigentlich nicht ganz unten drin anzusiedeln, aber sowas ist dann völlig unverständlich. Also wie kann man gegen eine Mannschaft, die zwar defensiv gut steht häufig, das haben wir ja auch schon oft gelobt, aber zumindest offensiv einfach wenig Gefahr erzeugen kann und auch deutlich weniger Gefahr als zum Beispiel die Kieler oder auch so Teams wie Union oder so, die mittlerweile auch, glaube ich, besser sind offensiv als die Paulianer. Auf jeden Fall ist es völlig unverständlich, da dann mit 0-1 zu verlieren und eben diese Leistung zu bringen, kann ich nicht nachvollziehen. Und für mich ist dann auch, ja, ich habe dann auch überlegt, Christian Ilzer da wieder aufzuschreiben, weil, ja, ehrlich gesagt, weiß ich dann auch nicht, ob das nicht mit dem Trainer zusammenhängt, der dann die Mannschaft entweder zu wenig heiß macht oder falsch einstellt. Denn das ist jetzt auch lange genug schon, die Mannschaft unter seiner Regie, dass dir sowas dann eigentlich nicht passieren sollte in wichtigen Spielen. Also wir reden hier auch nur von, ich glaube, 5 Punkten sind es, 6 Punkten. Vorsprung der Hoffenheimer auf Bochum, also das ist auch alles andere als durch.
Das wäre jetzt genau das Spiel gewesen, in dem sie sich da rauskatapultieren könnten oder hätten können. Und dann so eine Leistung? Ich, keine Ahnung, kann es wirklich auch gar nicht erklären. Deswegen, du hast das Spiel perfekt zusammengefasst, aber diese Nichtleistung von Hoffenheim in einem Spiel, das quasi ihre Saison in Anführungsstrichen schon mal retten könnte,
ja,
nicht zu akzeptieren in der Form. Richtig, richtig schlecht.
Punkt.
Nicht ganz so schlecht waren die Bayern, aber ich muss sie schweren Herzens trotzdem hier noch als Verlierer aufführen. 80% Ballbesitz gegen Union Berlin und am Ende steht ein 1-1. Das heißt, jetzt die letzten Spiele, ja, ganz lustig, ne? Das ist immer mal wieder so doch dann spannend zu sehen. Fußball ist auch irgendwo doch sehr viel Kopfsache. Jeder, der selbst mal gespielt hat, kennt es auch. Ganz oft ist es so, dass man gegen die direkten Konkurrenten, wenn man zum Beispiel in der tollen Situation ist, um zum Beispiel eine Meisterschaft oder sowas mitzuspielen oder halt einen Kreisliga-Titel oder so, dann spielt man oftmals gegen den ersten, zweitplatzierten nochmal deutlich besser als gegen Platz 8, 9, 10, also den in der Kreisliga vorletzten. Das heißt, die Bayern jetzt mit einer Niederlage gegen Bochum, dann wieder der Sieg gegen Leverkusen und jetzt gegen Union Berlin das Unentschieden. Ja, merkwürdig, Kann passieren, ist in dieser Phase noch zu verkraften, aber sollte natürlich schleunigst auch wieder in eine andere Richtung gehen in der Liga, denn das ist eben noch nicht auserzählt, die Geschichte mit der Meisterschaft. Noch ist das Polster da, du hast auch gesagt, das Torverhältnis ist deutlich zugunsten der Bayern, aber Leverkusen ist eben immer noch am Anklopfen von da hinten. Das heißt, Bayern sollte jetzt auch in der Liga da wieder die Ernsthaftigkeit finden. Gerade natürlich jetzt im Beispiel des Spiels gegen Union, im Spiel nach vorne, da musste der Goat erst kommen, um den ersten Treffer zu erzielen, also das 1-0 dann da zu machen, den Dosenöffner quasi machen. Ansonsten natürlich hinten raus extrem bitter für Jonas Urbich auch, der das Ding von Hollerbach da vorlegt mit einem Patzer. Der hat toll gespielt gegen Leverkusen. Jetzt eben so ein Ding ist bei jungen Torhütern einfach immer wieder mit dabei. Auch bei Älteren, also auch bei Erfahrenen kann das mal passieren. Aber gerade bei jungen, auch ein Finn Dahmen zum Beispiel früher, ein Atubolu, die müssen da quasi gefühlt einmal durch. Dass es dann bei den Bayern passiert in so einem Spiel, ist natürlich bitter. Also Jonas Urbich wird sich auch denken, ja, scheiße, aber wieso haben wir nicht eigentlich noch 3 Tore mehr geschossen? Dann wäre es jetzt eigentlich auch egal. So ungefähr. Also dafür waren die Bayern zu ideenlos im Spiel nach vorne. Union hat gemauert, hat gekämpft. Aber eigentlich hoffst du ja als Bayern-Torhüter, sage ich mal, dass du gegen Union Berlin vielleicht in der Phase des Spiels schon mit mehr als einem Tor führst. Klar, das ist jetzt ein bisschen überheblich gesprochen, aber so sind natürlich die Ansprüche der Bayern, das ist ja ganz klar. Und ja, am Ende steht dann ein 1-1. Wir haben eben schon drüber gesprochen, noch ist das da oben entspannt, aber die letzten beiden Spiele in der Bundesliga, die waren total unnötig in der Art und Weise. Und man möchte sich mal überlegen, dass die Leverkusener gegen Bremen letzte Woche da nicht auch gepatzt hätten, dann sähe es jetzt schon ganz anders aus und dann wäre der Druck bei den Bayern aber mal richtig angestiegen jetzt. Dementsprechend kann man sich, das wollte ich dir auch nochmal sagen, einfach nur beim SV Werder Bremen bedanken, dass man jetzt noch dasteht, wo man steht.
Das glaubt ja auch wirklich niemand, dass Bremen in dieser Verfassung gerade eine der 2 Mannschaften ist, die Leverkusen in den letzten, ich weiß es nicht, ich glaube seit Mai 23 eine Niederlage zugefügt haben. 2 Niederlagen seit fast 2 Jahren und es waren die Leipziger am Anfang dieser Saison und Bremen.
Ja, zumindest in der Bundesliga, ne, sonst an die Bayern okay, natürlich.
In der Bundesliga, ja. Ja, der Unterschied Bundesliga zur Champions League auch wichtig, denn in der Bundesliga Harry Kane jetzt auch seit 5 Spielen ohne Tor. Was ist da los?
Grüße an vielleicht,
Kickbase-Besitzer von Harry Kane.
Vielleicht dreht sich da jetzt gerade der Wind. Ihm wurde ja mal vorgeworfen, dass er nicht in großen Spielen treffen kann. Jetzt macht er gerade extra nur noch in großen Spielen, aber gegen Bochum, Union, da, weißt du, da ist egal.
Gut, dass die bald gegen Augsburg spielen.
Ja, also gut, da kann man nicht treffen, wie wir alle wissen.
Kracher. Ja, es war, finde ich, eine sehr enttäuschende Leistung der Bayern. Also ich fand sie auch irgendwie schlechter als gegen Bochum. Das war halt ein anderes Spiel, auch einfach, weil es viele noch eben andere Faktoren gab, wie die Platzverweise, wie die Elfmeter und so. Aber das war sehr, sehr krass ideenlos, wie du es gesagt hast. Und selbst Spieler, die sonst eigentlich zuverlässig sind, ich fand, Kimmich war sehr, sehr schwach. Der hat sehr viel rumgemeckert, sehr viele Bälle verloren, weil er irgendwie Fouls haben wollte. Und das hat mir nicht gut gefallen. Musiala hatte einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt, bei dem ist auch fast nichts gelaufen. Und ja, Kane zu wenig Torgefahr. Und das war insgesamt einfach ein bisschen schockierend, wie ideenlos, wie du es gesagt hast. Und ja, wie machtlos die Bayern dann irgendwie waren, so ein Bollwerk von Union zu knacken. Und klar, oben auf der Tribüne, Baumgart hat jede Flanke mit rausgeköpft da, der war ja gesperrt und hat dann da irgendwie oben gestanden, ist da auf und abgelaufen. Dieses Geländer, an dem er sich da immer festgehalten hat, wäre für mich auch ein potenzieller Verlierer gewesen, wenn er es abgerissen hätte. Also ich glaube, das war kurz davor. Der hat da auf jeden Fall auch seine Meter gemacht. Vielleicht hat er auch so ein Tracking-Gurt umgehabt, wer weiß. Aber das war schon irgendwie ein bisschen unerwartet, dass sie sich da so schwer tun. Wir wissen alle, und das darf man auch nicht vergessen, wenn sich so ein Gegner komplett hinten reinstellt, dann ist es nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ja, ihr seid doch eine viel bessere Mannschaft, ja, schießt denen doch einfach 5 Dinger rein. Das ist nicht so einfach. Das ist eine der schwereren Sachen, so eine komplett tiefstehende Mannschaft, die einfach nur sich hinten reinstellt, zu knacken, gerade wenn sie das eben schon öfter gemacht haben, trainiert haben. Aber trotzdem müssen da einfach mehr Chancen bei rumkommen. Also da waren zu wenige Abschlüsse und ja, dann ist es am Ende bitter, wie du sagst, durch diesen Patzer dann das 1-1 zu kassieren, aber es ist nicht Jonas Urbis Schuld, an ihm lag es nicht. Denn das muss eigentlich vorher ja, schon entschieden sein, dieses Spiel. Und das war es ja eben ganz lange nicht. Ich fand auch hinten drin, es gab so eine Szene, glaube ich, noch vor dem Ausgleich, wo die Bayern, wo Urbig irgendwie einen Schuss von oder Rückpass von Kimmich irgendwie zur Seite abwehren muss. Mhm. Und dann ist der Ball so an der Linie, an der Torauslinie, paar Meter vom Pfosten entfernt. Und Dyer nimmt sich den Ball und versucht da den Unioner zu tunneln. Ja, und ich mir denke, hallo? Irgendwie 4 Meter vom eigenen Tor entfernt, versuchst du hier Faxen zu machen? Das sah erst so aus, als wäre der Ball irgendwie nicht mehr im Spiel oder so, weil so auch keine Spannung irgendwie drin war. Aber es lief weiter. Und dann haben sie den irgendwie über 3 Stationen erst geklärt bekommen aus dem 16er. Das sind so Sachen, die sind auch irgendwie total Eric Dyer untypisch, irgendwie da dann noch so Firenzchen zu machen. Also ganz komische Leistung irgendwie der Bayern. Kann man, wie gesagt, nur darauf hoffen, dass dass da in den nächsten Spielen, ich glaube, Pauli zu Hause, haben sie dann als nächstes, dass man da dann mal wieder ein bisschen reinkommt in dieses eigentliche Bayern-Spiel. Denn das war es wirklich überhaupt nicht.
Na, der nächste aus dem Keller da unten. Also ich glaube, da können wir uns nicht auf 3 Punkte einstellen als Bayern-Fans.
Ja gut, ich glaube, im Heimspiel ist es immer noch mal, hat man automatisch noch mal so ein bisschen mehr, weiß nicht, wird man noch mal mehr wortwörtlich gepusht Richtung gegnerisches Tor.
Da ist was dran. Und auf 3 Punkte einstellen wollten sich eigentlich auch die Stuttgarter, denn die haben zweimal mit 2 Toren geführt gegen Leverkusen. Wir haben das Spiel schon analysiert, deswegen will ich dahingehend nur noch mal eine Frage an dich stellen. Die Stuttgarter sind nämlich mein letzter Verlierer dieses Spieltags. Wie fandest du die Wechsel von Sebastian Hoeneß? Denn ich habe gelesen, ein paar Fans haben das kritisiert. Zum Beispiel dann stand 3-1 und dann nochmal irgendwie offensiv zu wechseln, beziehungsweise unmittelbar mit dem Tor von Hinkapier zum 3-2. Dann nochmal unter für Mio zu bringen. Ich habe gelesen, manche wünschen sich dann einfach auch mal, wenn man 3-1 führt als Stuttgart, dass man sich dann auch mal entgegen der eigenen Spielphilosophie einfach mal hinten reinstellt, ein bisschen verbarrikadiert, anstatt weiterhin mitspielen zu wollen. Ich persönlich bin großer Fan davon. Ich finde immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Oftmals ist, wenn du dann dieses, ja, jetzt haben wir eine Führung, jetzt gehen wir mal hinten rein, dann rutscht irgendwann immer einer durch. Aber das wollte ich eben nochmal auch die Frage an dich da weitergeben. Wie siehst du das? Haben die Stuttgarter dann quasi, ja, sind sie sich selbst dahingehend zu treu geblieben, dass sie weiter mitspielen wollten, weiter auch im Spiel bleiben wollten, dass dann am Ende die Räume dann doch da waren für die Leverkusener? Oder wie siehst du es?
Ich sehe es tatsächlich genau andersrum sogar, denn du hast den Wechsel von Undav angesprochen, das ist richtig, aber genauso im gleichen Zug kam Wagnoman für Leveling. Und also mich als eher Taktik-Laie, aber trotzdem jemand, der dem sowas dann auffällt, ist das dann eine Fünferkette, weil sie eben haben einen quasi rechten Außenspieler, aber Leveling war schon sehr offensiv in dem Spiel, rausgenommen. Und Wagnermann rein, hatten dann immer noch 3 nominelle Innenverteidiger auf dem Feld, plus Wagnermann rechts, plus Mittelstädt links. Das war dann auch Mittelstädt war dann ein bisschen defensiver. Und dann war es für mich eher dieses, was vielleicht auch an der Kraft hängt, dass man sich so sehr dann aufs Verteidigen konzentriert hat und dass man dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir einfach hinten irgendwie den Laden dicht halten. Und ja, wenn es 3-2 steht in der 66., dann ist das einfach gegen Leverkusen, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Und für mich kam dann eher ein Chris Führich zu spät. Der kam dann erst in der 88., als das 3-3 schon gefallen war. Weil, also man kann ja defensiver gehen, damit bin ich okay. Die Viererkette von den Stuttgartern war immer noch ein bisschen improvisiert, weil da noch ein paar Leute fehlen. Aber da dann keine gleichzeitig Konterentlastung zu haben, die du zum Beispiel mit einem Leveling auch hattest, der war wahrscheinlich einfach platt, Das ist schon riskant, weil ein Undav sprintet dir jetzt keinen Verteidiger davon. Der kann aber mal einen Ball festmachen und gut weiterleiten. Und dann brauchst du halt jemanden wie Führig, der da nochmal Dampf macht. Und auch ein El Bilal kam dann erst in der 76. Also für mich waren so ein bisschen die Konteroptionen weg. Und gleichzeitig eben hat man sich defensiv hinten reingestellt. Also ich verstehe dieses, vom Mindset verstehe ich es total, dass man sagt, okay, wir haben jetzt lange angegriffen. Es war ja jetzt auch nicht so, dass die Stuttgarter die Leverkusen an die Wand gespielt haben, sondern sie haben einfach sehr, sehr gute Angriffe immer gesetzt und die eben dann auch dreimal zu Toren gebracht. Aber ich glaube, die waren auch einfach ein bisschen platt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen defensiver, ein bisschen Ressourcen schonen, aber dann brauchst du trotzdem diese Konterentlastung, die hatten sie dann gar nicht mehr, bis eben kurz vor Schluss und da war das 3-3 dann schon gefallen. Also das war ein bisschen, fand ich ein bisschen überraschend. Es war für mich nicht zu offensiv, sondern mehr so, man hat sich so ein bisschen die Option, finde ich, genommen zu kontern, weil natürlich Leverkusen krass offensiv gegangen. Sie haben Doppelspitze dann reingebracht mit Boniface, haben da wirklich viel rausgebracht, haben Andrich ausgewechselt, der nominell Innenverteidiger war an dem Abend. Also da war schon krass Offensive auf dem Feld, vorher Adli gebracht für Grimaldo. Also das war schon richtig viel Offensive und da kann man dann vielleicht eher mal auf den Konter gehen. Deswegen hat es mich eher in der Hinsicht überrascht.
Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich dachte mir dann auch, also wie gesagt, diese Einschätzung kam quasi von Social Media größtenteils, weil ich nach dem Spiel natürlich auch noch mal ein bisschen durchforstet habe, was denken die Fans. Und die Stuttgarter sind halt eben sauer darauf, dass sie jetzt schon oftmals eben Führungen verspielt haben. Und deswegen ist es ja gut, das vielleicht nochmal zu analysieren von uns beiden Profis, dann nochmal draufzuschauen, weil ich bin da auch bei dir. Also du brauchst dann gerade gegen so Mannschaften wie Leverkusen, brauchst du halt mal Entlastung und nicht irgendwie, dass du da eingeschnürt wirst. Das kam dann zu kurz, ist natürlich auch, wie du auch richtig sagst, eine Sache der Kraft dann hinten raus auch. Also gegen Leverkusen so ein Spiel da auf den Platz zu bringen, da musst du auch eine ganze Menge für reinhauen. Also da kam dann einiges zusammen für den VfB, einfach enorm bitter, weil die wirklich schon viele Punkte dann in dieser Saison auch noch verspielt haben. Und natürlich
ganz kurz, wo du es gerade sagst, das habe ich nämlich parat, die letzten fünf Spiele jeweils eine 1-0-Führung verspielt.
Ja, guck mal, das ist wirklich...
Also am Stück, das ist schon jetzt vor dem Spiel in Kiel geführt, davor zu Hause gegen die Bayern geführt, noch verloren, davor in Hoffenheim geführt, unentschieden gespielt, davor zu Hause gegen Wolfsburg geführt, noch verloren. Also das ist schon krass.
Ja, also das darf eigentlich keiner Mannschaft passieren. Das ist jetzt gerade auch sogar den Stuttgartern passiert, die natürlich, wie wir auch schon oft drüber gesprochen haben, momentan, also in dieser Saison, nach der tollen letzten Saison, andere Wünsche, andere Vorstellungen haben, andere Ansprüche haben. Das ist natürlich nochmal doppelt bitter. Grundsätzlich war es ein richtig mega Spiel von Stuttgart, dass dann hinten raus noch so kaputt gemacht wird durch nicht aufgebende Leverkusener, ein bitteres Eigentor und einfach diesen unglaublichen Patrick Schick. Macht das Ganze natürlich noch bitterer und noch übler zu verkraften für alle Stuttgart-Fans. Deswegen, gerade nach dieser Serie, die du jetzt gerade richtigerweise nochmal angesprochen hast, sie können irgendwie die Führung nicht durchbringen. Wenn sie es können würden, dann würden sie ganz anders in der Tabelle dastehen. So, ja, gibt es immer noch Grund zur Hoffnung, in Richtung Europa schauen zu können. Aber dann muss jetzt langsam auch mal eine Führung über 90 Minuten behalten werden. Und die kommenden Aufgaben werden nicht leichter unbedingt. Frankfurt, Leipzig und dann ein angestacheltes Bochum. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der VfB dann nach der Länderspielpause auftreten wird.
Absolut. Lass mich noch schnell meinen dritten Verlierer hinterher schicken. Das sind die Freiburger. Die haben zwar nicht verloren, aber die haben gegen Mainz 2-2 gespielt, nachdem sie ja über eine Halbzeit lang in Überzahl waren. Dominik Kohr, der da die Rote bekommen hatte für eine Notbremse, seine dritte Sperre damit in dieser Saison schon, nach zwei Gelbsperren, jetzt eine Rote, also Dominik Kohr.
Es haben auch nur noch, glaube ich, Luis Gustavo und Jens Nowotny mehr Platzverweise als er.
Da ist er in guter Gesellschaft. Zählt natürlich nicht in seine gelbe Kartenstatistik, das vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, aber trotzdem eben die Freiburger für mich Verlierer, weil sie einfach dann die bessere Mannschaft war, muss man auch sagen. Die Mainz hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber Freiburg 21 Abschlüsse, knapp 3 beim X-Goals-Wert. Also da muss man dann irgendwie noch mehr machen als nur diese 2 Tore. Zentner auch ein paar Mal richtig stark gehalten. Ja, Doan hat mir richtig, richtig gut gefallen. Einfach ein super, super geiler Spieler. Und sie waren drauf und dran, das Spiel noch zu gewinnen. Wäre natürlich auch noch mal krass gewesen. Hätten damit eben noch mal, wären noch mal näher rangekommen an die Champions League. Sind jetzt trotzdem nur 3 Punkte hinten dran, gerade auf Platz 6. Also immer noch eine sehr gute Saison von den Freiburgern. Aber das war so ein Spiel gegen wirklich super formstarke Mainzer, das man hätte gewinnen können, einfach aufgrund dieser Überzahl.
Ja, kann man einen Haken dran machen. Also, dass überhaupt die Mainzer dann nochmal in Führung gegangen sind, Mitte der zweiten Hälfte. Ja, ist natürlich bitter für Freiburg, dass sie dann am Ende ja mit einem Punkt rausgehen, ist zu wenig. Deswegen hast du vollkommen recht. Also, eine ganze Halbzeit in Überzahl, auch grundsätzlich mit den besseren Offensivakzenten. Das ist, ja, das wären schöne 2 Punkte mehr für Freiburg. Da hätte man sich da oben mal richtig schön mit festsetzen können in Richtung Mainz. Dementsprechend, ja, kann ich da voll und ganz mitgehen mit dem, was du gesagt hast. Dann ist es Zeit, weiterzuziehen von der Bundesliga in Richtung Champions League. Und da wollen wir natürlich zum einen nochmal auf die Rückspiele in der Königsklasse schauen und vielleicht einen kleinen Blick vorauswagen. Es gibt ja schon einen Turnierbaum und ja, ich würde sagen, so Spiele wie Barcelona, Inter Mailand, Aston Villa und Arsenal können wir jetzt mal ausklammern. Wir kümmern uns um Dortmund, Bayern, Leverkusen dementsprechend, Liverpool, Paris und natürlich das Derby Madrileño. Und ich würde sagen, ja, wir können die Bayern, die hake ich mal ganz kurz ab. Da hat doch keiner mehr dran geglaubt, dass Leverkusen da wirklich noch was machen könnte. Nein, ich fand die Bayern wirklich tolles Spiel gemacht in Leverkusen. In der ersten Halbzeit wirklich auch die bessere Mannschaft mit besseren Chancen. Und klar, wenn da einer mal reinfällt von Schick, dann wird es auch mal ganz schnell ungemütlich, aber es war sehr souverän von den Bayern. Urbich hat toll gespielt und dann haben sie sich auch in der zweiten Halbzeit belohnt. Interessantes 1-0, das war so ein geiler Chipball von Kimmich und dann kommt Schick nicht richtig dran und Kane läuft quasi ins Tor. Ja. Und dann war es natürlich quasi durch. Ja, dementsprechend das Spiel auch schnell abgehakt und dann blicken wir doch mal auf das andere Spiel des Dienstags, Liverpool gegen Paris. Was war das schon wieder für ein Fußballspiel?
Also das war, ich weiß noch, wir haben letztes Jahr mal über ein Liverpool-City-Spiel geredet, als irgendwie eins der geilsten Spiele, die wir je gesehen haben. Auch jetzt hier das Stuttgart-Leverkusen-Spiel schon ein Brett, aber das war auch auf jeden Fall da mitzunennen. Unfassbar geiles Spiel, also wirklich im Minutentakt Chancen. Und irgendwie das Kuriose und irgendwie auch Coole war ja, dass wieder eigentlich die Mannschaft, zumindest die über die reguläre Spielzeit klar überlegen war, dann 0-1 hinten lag. Also genau wie im Hinspiel war eben die Heimmannschaft drückend überlegen. Damals ja Paris mit irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 27-1 Abschlüssen oder so. Und Liverpool gewinnt das noch hinten raus. Nicht ganz so krass war es jetzt im Rückspiel, aber trotzdem, Liverpool war haushoch überlegen. Dembélés 1-0 dann in der 12. Minute ist sehr unglücklich einfach gelaufen. Ich glaube, Konaté, glaube ich, war es, der da eben in so einen flachen Ball reingrätscht und damit den quasi um Alisson rumspielt und Dembélé muss ihn nur noch einschieben. So ein Tor, das eigentlich nicht fällt, einfach nur ein bisschen unglücklich und so steht es dann 1-0, aber wirklich Liverpool hat alles getan, um in dem Spiel 5-6 Tore zu schießen und dann hat man einfach so gemerkt, so in der 80. oder so, 85. waren sie dann so ein bisschen auch vielleicht am Ende, ich glaube vielleicht auch ein bisschen mental ermüdet, so viel anzulaufen, er geht einfach nicht rein. Und dann hat man so gemerkt, okay, diese letzten 5 Minuten hat Paris dann nochmal gedrückt. Dann ging es in die Verlängerung, da war Paris viel, viel besser. Da hat Liverpool viel Glück, dass Paris eben nicht ein Tor schießt und dann Elfmeterschießen. Ja, muss man dann eben sagen, waren die Pariser einfach cooler. Aber trotzdem unfassbar geile Paarung. Also dafür, dass wir da 2 Tore gesehen haben über 210 Minuten plus Elfmeterschießen, unfassbar. Also extrem hoher Unterhaltungsfaktor.
Definitiv. Ich fand nur auch sehr, sehr auffällig, was du schon angesprochen hast, dass Liverpool in der Verlängerung wirklich komplett am Ende wirkte. Also
ja.
Natürlich haben da die nochmal sich hochgepusht in den Ansprachen, aber danach kam davon nichts mehr. Die haben sich komplett in die eigene Hälfte zurückgezogen und gehofft, dass da kein Schuss von Paris irgendwie durchrutscht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal dazu zählt, jetzt am Sonntag zum Beispiel haben sie auch im League-Cup-Finale verloren gegen Newcastle. Also zwei Titel jetzt innerhalb von kürzester Zeit sind futsch für den designierten Meister aus England. Da sieht man, finde ich, schon so ein bisschen, glaube ich, dass gerade ein paar Körner da abhanden kommen bei den Liverpoolern. Also das fand ich schon sehr, sehr auffällig in der Verlängerung bei Paris gegen Liverpool, dass die Reds da wirklich einfach nicht mehr konnten. Also die konnten nicht mehr. Und hinten raus, Elfmeterschießen ist halt Elfmeterschießen. Ne? Da kann gefühlt alles passieren. Nervenstärke beziehungsweise eine starke Leistung von Donnarumma dann auf Seiten der Pariser. Und ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, das geht momentan vielen Fußballfans so, dieses Paris Saint-Germain macht richtig Spaß. Ich würde mich noch nicht als Fan ansehen, aber die Spiele von denen, gerade international, die schaue ich mir schon ganz gerne an und brauche jetzt auch nicht unbedingt die als Gegner der Bayern dann.
Aber geht auch, glaube ich, erst im Finale, oder?
Deswegen,
die sind auf der anderen Seite, ja.
Ja gut, obwohl mit denen haben wir ja im Finale ganz gute Erinnerungen. Vielleicht ist das auch was Gutes.
Ja, absolut. Also ist charakterlich ein bisschen sympathischeres Paris-Team als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und gerade eben fußballerisch spannend, da so viele junge Spieler, ist natürlich eine unfassbare Qualität, das darf man nicht vergessen, aber so viele junge Spieler da drin zu haben und die auch so krass konstant zu Leistung zu bekommen, ist vielleicht ein bisschen streng, aber vielleicht muss ich Marco Rose da mal was abgucken bei Luis Enrique, der so Spieler wie João Neves, die extrem jung sind, natürlich nochmal mehr Qualität haben als jetzt ein Vermehren oder so, aber der halt wirklich jedes Spiel Leistung abliefert auf absolutem Top-Niveau. Also da schwankt es wenig. Natürlich haben sie in der Nationalliga auch nicht so viel Konkurrenz. Gestern Abend gab es das Spiel 1 gegen 2 Paris gegen Marseille und zwar ein 3-1 für Paris, war aber noch deutlicher. Also da ist einfach mal wieder kein Konkurrent wirklich dabei. Aber trotzdem gehe ich bei dir absolut mit. Da sind viele Spieler dabei, die einfach Spaß machen. Auch ein Kvaratskhelia, super Transfer. Ja, macht Bock und die sind definitiv jetzt einer der Mitfavoriten. Ich habe Leute sagen hören, wer dieses Spiel gewinnt oder diese Paarung zwischen Liverpool und PSG ist der Top-Favorit. Mal gucken.
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen, aber Paris, wie gesagt, hat alle Chancen. Wer Liverpool schlägt, der muss sich vor keinem anderen verstecken. Vor allem nicht vor Aston Villa, gegen die sie ja jetzt ran müssen, die ja offensichtlich nicht ganz so gut eine ganz so gute Saison spielen wie die Liverpooler. Also Paris mit einer Möglichkeit, da wieder ganz oben mit anzugreifen. Genauso wie in der Theorie die Dortmunder, die tatsächlich das Spiel gegen Lille noch gedreht haben, nachdem es denkbar schlecht losging. Mit dem Fehlgriff da von Kobel, der sich einmal tunneln lässt, gleichzeitig auch noch durch die Hände, durch die Beine. Und dann ja, war es wieder dieses, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Dortmund zeigt zwei Gesichter und ist in Halbzeit zwei dann plötzlich wieder das Dortmund, wovon jeder Fan durchgehend träumt und dreht das Ding dann wirklich noch. Mega, hat mich sehr gefreut. Natürlich, ich bin da international eigentlich immer für die deutschen Vereine und dementsprechend geil, dass Dortmund das geschafft hat.
Ja, absolut. Es war, wie du sagst, komisches Spiel, aber dann haben sie sich verdient in der zweiten Hälfte. Also man muss auch sagen, von Lille kam auch echt nicht viel, also dieses Tor war ja auch eher so ein bisschen aus dem Nichts, auch eben wie es dann entstanden ist. Ja, und das ist schon irgendwie sehr krass, diese Parallelen zur letzten Saison, wie Dortmund sich so ein bisschen, ja, die Stimmung einigermaßen hochhält durch die Champions League. Natürlich ist es dieses Jahr in der Liga viel, viel schlechter, aber trotzdem irgendwie da gewisse Parallelen zu erkennen.
Ja, und wenn wir über die Champions League reden, dann muss man einfach über Real Madrid reden. Auch das, dieses Derby Madrileño gegen Atletico, ein Wahnsinnsspiel. Also diese Stimmung in diesem Stadion ist unfassbar.
Ja.
Aber am Ende, wenn dieses Duell in der Champions League stattfindet, gibt es eigentlich immer nur einen Sieger. So auch hier mit Real Madrid. Antonio Rüdiger mit dem entscheidenden Elfmeter und seinem extrem geilen Torjubel danach. Das hat mich für ihn persönlich sehr gefreut. Die bittere Szene natürlich, der Ausrutscher von Julian Alvarez im Elfmeterschießen. Die Doppelberührung, der VAR schaltet sich ein und nimmt den Elfmeter zurück. Die Regel mag ich jetzt persönlich nicht so gerne, aber es war auf jeden Fall eine Doppelberührung. Das konnte man dann schon sehen, finde ich.
Find ich auch.
Wenn es Diego Simeone...
Aber es gibt viele, die es anders sehen, ne?
Genau, also das finde ich merkwürdig, weil ich finde, ja, man kann es schon sehr deutlich sehen. Es ist nun mal dann leider regeltechnisch ein Fehler. Ob das dann jetzt, ob das wirklich so eine geile Regel ist, das wäre ein Thema für eine andere Folge. Aber ja, es hat eben Atletico dann im Elfmeterschießen den Sieg mehr oder weniger gekostet. Auch der andere verschossene Elfmeter, sehr, sehr unglücklich, eigentlich mega geschossen und dann an die Unterkante der Latte. Ja, der war auf jeden Fall besser geschossen als der von Vinicius Junior im Spiel. Also
auch besser als der von Toni Rüdiger zum Sieg. Also,
das stimmt, ja.
Naja, wobei Atleti auch einen hatte, der so reingerutscht ist im Elfmeterschießen.
Ja, und ich meine, Antonio Rüdiger hat immerhin aufs Tor quasi geschossen, also aufs Netz, da wo der Ball rein muss. Und der andere ging an die Latte. Nee, aber schon einfach extrem bitter für Atletico. Sie können in der Champions League nicht gegen Real Madrid gewinnen bzw. weiterkommen. Das ist durch die letzten Jahre immer wieder ihr Kryptonit gewesen, so auch hier. Und ja, Geschichte wiederholt sich da dann quasi. Wieder auf dramatische Art und Weise und wieder macht es Real gegen Atletico. Dann habe ich eben schon drüber gesprochen, Paris muss gegen Aston Villa ran. Ich glaube, da sind wir uns recht sicher, wer da die Nase vorn haben wird. Deswegen,
Marco Asensio, Revenge Game. Der, ja, ist ausgeliehen von Paris.
Richtig, und der, der blüht richtig auf, gerade bei Aston Villa. Ja,
7 Tore in 8 Spielen.
Richtig guter Kicker, macht Spaß. Trotzdem natürlich Paris da in der Favoritenrolle und jetzt dann Arsenal gegen Real Madrid. Was glaubst du da?
Bei mir ist die Flamme der Hoffnung weiterhin noch so ganz leicht am Fackeln, deswegen sage ich, Arsenal kickt Real raus. Bam! Mikel Merino als falsche 9, weil ja sonst jeder ausfällt im Sturm von Arsenal.
Das ist echt interessant gerade dabei.
Ja, macht da die Dinger rein. Nee, also ist unfassbar. Ich habe letzte Folge auch noch am Ende des Teasers geschrieben bei uns hier. Wird Real jemals verlieren? Fragezeichen. Ja, das ist die Frage, ne? Also in der Champions League. Nee, aber ich habe Hoffnung. Also ich glaube, Arsenal, das ist auch eine Big-Game-Mannschaft. Also die können das, glaube ich. Auch wenn die sehr jung sind, auch wenn die ein paar Ausfälle haben. Weiß nicht genau, wie es um einen Saka zum Beispiel steht, aber kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie lange der ausfällt noch, aber das ist eine Mannschaft, glaube ich, auch mit Arteta, die Top-Spiele können, von daher, ich bin mal gespannt.
Ja, also
ist, glaube ich, wieder eine enge Kiste.
Ja, das Zutrauen in der Theorie tue ich es ihnen allemal. Real ist aber nun mal leider Real. Ich würde, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für ein Weiterkommen von Real Madrid, gehen.
Hot Take.
Ja, dann kommen wir zu den Bayern. Die müssen gegen Inter ran. Auch nicht, keine leichte Aufgabe, aber ich bin sehr guter Dinge, dass die Bayern das ziehen können.
Ja, ich schon auch. Inter ist halt wirklich eine Männermannschaft. Also die sind richtig erwachsen, richtig erfahren. Die machen keine dummen Fehler. Die haben vorne zwei richtig gute Stürmer mit Lautaro und mit Thuram. Aber vor allem, also ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter ist bei denen. Ist nicht mehr ganz so krass wie vor ein paar Jahren noch. Aber das ist so eine erfahrene, abgezockte Truppe. Wie die auch gestern Abend Atalanta im Topspiel den Schneid abgekauft haben. War schon sehr beeindruckend. Deswegen, ich bin mal gespannt. Vielleicht auch Jan Sommer noch mal mit einem kleinen Revenge-Game.
Ja.
Mal gucken. Und was natürlich auch, haben wir ja gesagt, das absolute Bollwerk der Champions League, haben jetzt im Rückspiel gegen Feyenoord ihr zweites Gegentor in dieser Champions League-Saison kassiert. Das ist natürlich schon auch krass. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die werden es auch eher defensiv angehen erstmal gegen die Bayern. Aber ja, ich würde schon auch mit den Bayern gehen. Ich glaube, man muss nur gucken, dass man Geduld mitbringt, als Fan sowie als Spieler.
Ja, werden auf jeden Fall extrem hochklassige Duelle. Da freue ich mich drauf. Und dann ist natürlich die Frage Barcelona gegen Dortmund. Ja, auf dem Papier müssen wir nicht drüber reden. Da wird Barcelona Dortmund wahrscheinlich ähnlich wie auch schon in der Liga-Phase mal ein paar Dinger einschenken. Aber Dortmund in der Champions League, man weiß es gefühlt nie. Ich bin auch geneigt dazu zu sagen, das wird ein klares Ding für Barca. Aber genauso habe ich irgendwie noch so eine ganz kleine Hoffnung, dass Dortmund da zumindest ja irgendwie mithalten kann. Und so ein deutsches Halbfinale wäre schon auch irgendwie mal wieder was Schönes. Das heißt, mal wieder, wir hatten jetzt ja gerade Bayern gegen Leverkusen, aber Dortmund gegen Bayern, das ist halt einfach nochmal was Besonderes. Auch vielleicht mit dem Hintergedanken als Bayern-Fan, dass Dortmund der vermeintlich leichtere Gegner wäre als Barcelona.
Du Fuchs, du.
Ja, was soll ich sagen, ne?
Ja. Ja, du, ich, da stimme ich dir natürlich zu, dass der einfache Gegner ist, aber aus dem Grund, glaube ich, haben sie auch keine Chance gegen Barcelona.
Ich glaube also, auch. Also jetzt gerade auch nochmal gegen Atletico dann, hinten raus, die Künstler da mit Ferran Torres, Lamine Yamal und Co. Also das ist zu stark, das ist zu gut.
Ja, genau, glaube ich auch. Die sind gerade wieder wirklich sehr, sehr gut drauf. Und ich glaube, Dortmund, wenn da nicht wirklich plötzlich wieder so ein Spiel kommt, wo sie gar keine Fehler machen, auch so ein Nico Schlotterbeck-Spiel, wo er irgendwie 20 Grätschen erfolgreich absolviert, dann glaube ich, sind die im Moment einfach nicht stark genug in Form und dann auch nicht sicher genug. Und so Fehler kannst du halt gegen Barcelona dir nicht erlauben. Also auch so ein Rafinha, was der in der Champions League ja auch dieses Jahr schon spielt, glaube ich, auch schon zweistellig Tore. 11 Tore schon in der Champions League dieses Jahr, Rafinha. Unfassbar. Von daher, ich glaube, das ist eine klare Nummer.
Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden bemerkt haben, dass ich ja anfangs gesagt habe, wir sind zurück wie Leon Goretzka in der Nationalmannschaft. Und darüber wollen wir jetzt zum Abschluss auch noch mal kurz sprechen.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Julian Nagelsmann hat den Kader nominiert für die Nations League-Spiele gegen Italien. Und was soll ich sagen? Wir hatten natürlich recht mit Nadim Amiri, der mit dabei ist. Leon Goretzka ist wieder mit dabei. Das freut mich persönlich sehr. Aber es fehlen noch ein, zwei Spieler. Also ich finde zum Beispiel interessant, Leveling dabei, führe ich nicht zum Beispiel. Macht auch meines Erachtens nach Sinn, führe ich leider gerade in einem Formtief. Dann haben wir aber vorne zum Beispiel auch einen Dennis Undaf dabei, anstelle zum Beispiel eines Nick Woltemades, der in der U21 momentan Vorlieb nehmen muss. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Dass Florian Wirtz ausfällt, ist natürlich furchtbar für nicht nur Leverkusen, sondern jetzt auch Deutschland. Denn diese Nations League-Spiele, die haben schon eine ganz schön große Tragkraft. Also da geht es ja nicht nur um das Weiterkommen, sondern wenn Deutschland gegen Italien ins Halbfinale bzw. ins Final Four, dann ist es ja, glaube ich, einziehen sollte, dann wäre Deutschland der Austragungsort dieses Mini-Turniers und dieser Nations League-Finalrunde. Und dementsprechend, das wäre doch was ganz Nettes, also hätte ich nichts gegen, da im Sommer nochmal ein paar Länderspiele auch hier zu haben. Das hat Spaß gemacht letztes Jahr, als die EM hier war. Dementsprechend, ja, komm, bitte, macht's. Und Nagelsmann hat ja der Nations League auch einen größeren Stellenwert zugeschrieben, das hat man jetzt auch schon gemerkt. Nicht umsonst steht man da jetzt gerade. Jetzt eben nochmal der große Härtetest im prestigeträchtigen Duell gegen Italien. Und deshalb die Fragen an dich, Moritz. Wie zufrieden bist du mit dem Kader? Wen vermisst du vielleicht noch? Und was glaubst du, geht gegen Italien?
Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Kader. Ich finde auch ein paar spannende Nominierungen. Auch ein Jan Bissek von Inter, der zum ersten Mal dabei ist. Spannender Spieler, hat auch eine enorme Physis auch einfach und trotzdem spielt da auch schon eine gute Rolle bei Inter, also auch fußballerisch ein guter Mann, der sicher eher so Ergänzungsspieler. Ich freue mich sehr für Amiri, dass er dabei ist. Wir haben ja letzte Folge, glaube ich, noch drüber geredet, der eine unfassbare Saison auch spielt. Ja, Wirtz natürlich bitter, Leveling über Führig kann ich auch so nachvollziehen. Nagelsmann hat ja, glaube ich, sogar Führig konkret angesprochen, gesagt, dass eben ihm da im Moment die gefährlichen Aktionen fehlen. Das kann man, denke ich, so sagen. Leveling hat auch gestern finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Ja, ist spannend. Woltemade finde ich okay, dass er jetzt noch nicht mit dabei ist. Ich glaube auch, da kann er vielleicht sich noch so ein bisschen mehr empfehlen, über eben noch ein bisschen mehr Konstanz in den Leistungen, einfach das noch über eine längere Zeit irgendwie hinzubekommen, und dann ist es auch verdient oder mal an der Zeit. Ich habe so ein bisschen noch auf den Tom Bischoff gehofft von den Hoffenheimern, den ich einfach sehr, sehr gerne spielen sehe, der für mich wirklich eine unfassbare Spielintelligenz hat. Das ist, geht schon in Richtung Florian Wirtz, natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, aber einer der wenigen Spieler, die man so in der Bundesliga sieht, die einfach sich unfassbar viel und intelligent bewegen, freilaufen, immer Bälle fordern und fast immer damit gute Aktionen haben. Der auch nicht für die U21 nominiert, ganz interessant. Ich glaube, man munkelt so ein bisschen, dass er eben im Sommer dann für die Bayern, bei der Club-WM spielen soll und eben dann nicht verfügbar wäre für die U21-EM, deswegen vielleicht da jetzt schon nicht nominiert, weil man eben dieses Team zusammen haben will. Aber trotzdem wäre es einer gewesen, den ich ganz gerne gesehen hätte. Trotzdem ist es eine gute Mannschaft. Goretzka noch abschließend auch hochverdient. Den haben wir hier ja seit Monaten, haben wir den ja hier quasi gelobt und groß geredet. Michael Ballack hat auch gestern ganz schön gesagt, in der Sendung von Stuttgart-Leverkusen, Leon Goretzka hat ja das Fußballspielen nicht verlernt, und das ist natürlich, das beschreibt es ganz gut.
Was?
deswegen Kader, mit dem kann man was anfangen, im Tor natürlich interessant mit Baumann, Nübel und Ortega. Baumann wird dann, denke ich, die Nummer 1 sein. Ja, und gegen Italien hat für mich auch irgendwie nochmal immer sowas, einfach so gegen Italien, da ist nochmal extra, gegen die will man extra gewinnen. Ich glaube, seit ich 2006 heulend vorm Fernseher saß, als sie uns in der Verlängerung da rausgekickt haben, habe ich so ein besonderes Gefühl bei Spielen gegen Italien. Und deswegen extrem spannend. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft ist trotzdem Favorit. Man hat immer noch mit Musiala ein Kreativzentrum vorne drin. Deswegen
und Leroy Sané.
Gehe ich davon aus, ganz sicher, ganz klar, der steht natürlich über allem.
Der wird auf jeden Fall starten. Also, wer soll da spielen sonst?
Ja.
Adeyemi? Nein, Spaß. Freut mich auch sehr, dass Adeyemi dabei ist. Ich finde, der macht es zurzeit richtig gut bei Dortmund. Und ich hatte es ja sogar schon damals als Hot Take mit reingeworfen, dass ich ihn gern auch bei der EM gesehen hätte. Einfach auch so als, blöd gesagt, so letztes Glied, sage ich mal, in der Kette der Spieler. Aber er hat halt diese unendliche Schnelligkeit, die in manchen Spielen vielleicht den Ausschlag geben kann. So auch vielleicht jetzt. Ich würde es ihm gönnen, dass er da zum Beispiel mal reinkommt und dann nochmal die Akzente setzen kann. Aber ich glaube schon, also wenn ich jetzt mal so ganz schnell hier durchgehe, erstmal die Torwartfrage kannst du schon gar nicht beantworten. Wer soll da jetzt starten? Auch da ein bisschen komisch. Ich habe Experten gehört, die Baumann sagen, einfach weil er ein bisschen schon erfahrener ist, hat jetzt gerade am Wochenende wieder gepatzt. Na gut, ist aber okay, verstehe ich auch.
Nübel sah aber auch nicht gut aus gegen.
Richtig, stimmt. Dann hat er ja gesagt, hinten rechts Kimmich. Macht leider Sinn. Momentan ist da einfach keiner im Ansatz besser. Obwohl ich Kimmich und Goretzka natürlich jetzt gerade so, wie sie bei den Bayern performen, auch liebend gern auf der 6 sehen würde. Und dann zum Beispiel einen, ja, da ist dann natürlich die Frage, ne? Aber vielleicht ein Collins oder sowas von Frankfurt nächstes Mal mitnehmen oder. Okay, gehen wir mal durch. Kimmich hinten rechts, dann die Innenverteidigung. Ich würde tatsächlich für Schlotterbeck, Rüdiger plädieren. Es wird wahrscheinlich aber Rüdiger Tah. Wie siehst du es?
Ich hätte jetzt tatsächlich auch Rüdiger Schlotterbeck erwartet.
Ja.
Kann man aber, denke ich, mit beidem nichts falsch machen. Ich finde nur, irgendwie hat Nico Schlotterbeck sich in der Nationalmannschaft bei mir auch so ein bisschen ins Herz gespielt. Also ich fand den in der EM sehr gut, als er reinkam. Deswegen kann das gerne so für mich funktionieren. Vielleicht hat es auch nochmal irgendwie einen Wert für Julian Nagelsmann, dass Schlotterbeck Linksfuß ist, dann als linker IV. Aber werden wir sehen. Sind, denke ich, beide gut drauf. Auch ein Tah spielt eine gute Saison.
Ja.
Und links, wen siehst du vorne, Mittelstädt oder Raum?
Schon Raum, muss ich sagen.
Spannend.
Der gefällt mir richtig gut bei Leipzig immer wieder.
Ich find Mittelstädt im Moment ein bisschen besser.
Okay, krass. Ja, das ist auch eine spannende Position.
Ja.
Dann finde ich aber auch genauso spannend jetzt eigentlich die 6. Denn, also eigentlich, es muss Leon Goretzka spielen. Wenn du mal schaust, du hast, ja, aber ist ja so, du hast als Sechser hast du dann ja. Andrich, Groß und Stiller. Das sind die anderen Sechser, die dabei sind. Und blöd gesagt, Groß ist zwar noch ein Hoffnungsschimmer vielleicht bei Dortmund, aber die spielen gerade einfach wirklich oftmals einfach nicht gut. Andrich ist Ersatzspieler bei Leverkusen und Stiller ist noch recht unerfahren, wenn auch ein toller Junge und ein guter Spieler. Also ich finde, also
Stiller ist gesetzt. Stiller ist Nummer 1 für mich.
Ja,
auf der 6.
Ja, würde ich auch nämlich, genau. Ich würde nämlich auch mit Stiller und Goretzka spielen.
Ja, gehe ich mit. Also ich glaube nämlich auch nochmal auf Kimmich zurückzukommen. Gibt ja den Begriff im modernen Fußball, den Fallsback. Also der Außenverteidiger, der bei Ballbesitz in die Mitte zieht und quasi zum zentralen Spieler wird. Und das wird Kimmich, denke ich, auch spielen. Der wird nicht die Schiene runterrennen, sondern der wird eher in die Mitte ziehen. Und dann hast du da mit Kimmich Rechtsfuß, kreativ, Ideen nach vorne. Goretzka, Physis, Zweikampfmonster. Und Stiller, Linksfuß, kreativ, gutes Passspiel, gute Ideen. Das könnte, glaube ich, ganz gut werden. Und dann kann eben auch ein Musiala sich vorne ein bisschen freier noch bewegen. Kleiner Spoiler, den sehe ich in der Startelf.
Ja, da müssen wir noch mal schauen. Aber kann gut sein. Jetzt, er profitiert natürlich vom Ausfall von Florian Wirtz. Darf dann wahrscheinlich mal ran. Nee, klar, Musiala dann auf der 10 davor. Und dann würde ich sagen, rechts auf jeden Fall Sané. Und dann ist halt so die Frage, links Leveling, Adeyemi?
Ja. Einer muss von den beiden muss, ne? Es machen. Ja.
Ja. Oder macht er dann was mit Amiri und lässt Musiala ein bisschen über die Seite und Sané, das ist eigentlich auch ganz
auch
geil,
finde ich.
Ne?
Ja.
Das ist auch eine coole Möglichkeit.
Also ich fände es mega cool, wenn er es probiert, weil also so wie Amiri im Moment spielt, hat er, also gibt es da nichts zu verlieren.
Also, ja, wenn Amiri spielt, dann muss natürlich eigentlich auch Johnny Burkhardt dann vorne drin sein, weil die beiden sind ja wirklich das Traumduo momentan in der Bundesliga. Ja. Ja. Aber nee, da wird es dann, denke ich mal, Tim Kleindienst machen, auch vollkommen zu Recht.
Ich glaube es auch. Ich glaube, Nagelsmann hat auch, glaube ich, gesehen, was der eben für einen Wert haben kann als Neuner da vorne drin. Deswegen sehe ich auch so. Also wird spannend, gerade eben auch diese Flügel-Zehner-Frage, Sechser-Frage, so ein bisschen auch die Innenverteidiger-Frage. Also irgendwie cool, dass das so ein bisschen offener ist noch. Aber ich denke auf jeden Fall ein Kader, der gegen Italien bestehen kann.
Ja, und was auch bestehen wird, sind unsere Analysen dazu, die dann natürlich schon bald folgen werden. Denn hiermit sind wir erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Da war doch einiges drin, Moritz. Bundesliga, Champions League und DFB. Also viel mehr geht nicht. Fußball geht einfach so schön über die Lippen, wenn man mit dir darüber sprechen kann. Es war mir eine große Freude und ich freue mich schon jetzt auf die kommenden Folgen mit dir zusammen.
Anton, ich kann das nur so zurückgeben. Geht mir auch immer sehr leicht über die Lippen, wenn ich da mit dir über Fußball reden kann. Aber du sagst, die kommenden Folgen, da sprichst du was an. Denn wir können ja mal so ein bisschen teasen. Mhm. Die Länderspielpause steht an. Treue Hörerinnen und Hörer werden wissen, das nutzen wir manchmal ganz gerne, um noch mal so ein bisschen was anderes zu machen, um vielleicht auch mal einen Gast einzuladen. Und genau das wird jetzt wieder der Fall sein. Nächste Woche gibt's eine Folge. Den Gast verrate ich mal noch nicht, aber es ist ein Kollege von mir, von The Zone, Kommentator, guter Mann, der wird uns da beiwohnen und wir werden mal eine bisschen andere Folge machen, was ganz spannend ist. Wird viel diskutiert werden, glaube ich, viel gelacht werden, von daher freut euch drauf und ja, refreshed, zieht mal schön den Bildschirm nach unten nächste Woche in eurem Podcast-Feed und hört rein in die Folge. Und sonst bleibt mir natürlich nur übrig zu sagen, danke Anton für die Folge und bis hoffentlich nächste Woche.
Ciao, ich freue mich.